Ja, grüß euch heute zu der Predigt. Wir haben ja den ersten Korintherbrief abgeschlossen und bevor wir jetzt mit dem zweiten anfangen, haben wir gedacht, auf Ostern hin wollen wir eine Serie machen vom Passahlamm zu Ostern. Eine dreiteilige Predigtreihe und mein Part ist jetzt der Anfang, der Hintergrund von dem Ganzen. Wir haben jetzt ja gerade gesungen, würdig ist das Lamm, Herrscher auf dem Thron. Wo kommt dieses Bild vom Lamm Gottes her? Agnus Dei. Man hört ja das immer wieder. Das sind irgendwie so Floskeln und Titel, aber wir sehen, dass es da in der Geschichte Israels eben dieses Passahlamm gibt und dass das ein ganz ein starkes Bild, eine Vorbereitung Gottes eigentlich für die Erlösungstat durch Jesus Christus war. Und je besser wir das verstehen, was da in Israel passiert ist, desto mehr können wir dann auch würdigen, was Jesus wirklich für uns getan hat. Und da gibt es eben drei Teile und der erste Teil davon, den habe ich jetzt vor und das ist recht, ja, recht ehrgeizig. Wir wollen eigentlich 17 Kapitel in 1. und 2. Mose jetzt an heute zusammenfassen und gemeinsam anschauen unter dem Titel, was bisher geschah. Damit man dann versteht, in welcher Situation das Passahlamm in Israel notwendig war. Und genau. Ich könnte euch das Ganze jetzt irgendwie als Geschichte erzählen und das wollte ich dann doch nicht machen. Das Ganze vorzulesen ist auch zu lang. So habe ich jetzt dann eigentlich Kerntexte ausgesucht und werde dazwischen überbrücken und ich hoffe, ihr könnt es mir gut folgen. Ihr kennt vielleicht die Stammväter Israels, Abraham, Isaak und Jakob. So werden sie oft genannt. Der Abraham, mit dem hat ja alles angefangen. Der hat von Gott eine Verheißung bekommen. Er soll ein großes Volk werden, wenn er seine Heimat verlässt und in dieses Land Kanaan zieht. Und der Abraham hat Gott vertraut, den er auch noch gar nicht gekannt hat, wirklich, und zieht in das Land Abraham. Das Spannende ist, diese Verheißung hat sich ganz zäh erfüllt, eigentlich nur. Er war 99 Jahre alt, erst wie er seinen verheißenen Sohn gekriegt hat und von einem großen Volk war eben überhaupt nichts zum Segen. Er hat dann auch andere Söhne noch gehabt, aber der Sohn Isaak war der Sohn der Verheißung. Die Brüder vom Isaak, die hat er alle, der August, auf denen ist keine Verheißung, die hat er mit einem Erbschaftsgeschenk wieder weggeschickt nach Osten, steht in der Bibel. Und es ist nur dieser Isaak übrig geblieben. Und auch in dem Land, in das er da gezogen ist, das ist ein Fremdling geblieben. Es war ja nur eine Familie, er hat in keiner Weise können dieses Land erobern. Das Einzige, was er sich dort gekauft hat, das war ein Grundstück, so eine Familienbegräbnisstätte, hat er dort in der Nähe von Mamre gekauft, einen Acker mit einer Höhle. So hat der Abraham von der Erfüllung der Verheißung noch sehr wenig Segen und auch sein Sohn Isaak hat dann auch eigentlich nur zwei Söhne gehabt, den Esau und den Jakob. Und die Segenslinie Gottes ist nicht auf dem erstgeborenen Esau gewesen, sondern auf diesem Jakob, der dann auch später den Namen Israel bekommt. Das heißt, glaube ich, Krieger Gottes oder sowas. Das war also dann dieser Stammvater Israel, von dem dann die 12 Stämme Israel, die 12 Söhne abgestammt sind. Ja? Und der hat da zwei Frauen gehabt. Ich weiß nicht, warum ein Mann zwei Frauen haben will. Ich finde das, ich kann das in keiner Weise nachvollziehen. Es hat da genug Probleme gegeben. Aber auf jeden Fall von seiner Lieblingsfrau Rahel hat es eben den Sohn Josef gegeben und das war sein Lieblingssohn. Und den hat er auch so behandelt wie ein Lieblingssohn und der hat das natürlich auch aushängen lassen bei seinen Brüdern. Und das hat nachher so böses Blut gegeben zwischen diesen Söhnen, dass die anderen den einmal, wie sie ihn allein erwischt haben und wie er sich wieder aufgespielt hat, nachher so richtig in die Pfanne gehauen haben. Und die haben ihn nicht nur verdroschen, sondern die haben ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft. Die haben ihn einfach so einer Karawane verkauft, die da vorbeigezogen ist. Und dann geht die Geschichte, wir lesen das im 1. Mose weiter, in Ägypten schaut es zuerst gut aus, er kommt zum Potiphar, und wird dessen Verwalter und wächst, steigt in sein Vertrauen, sodass der ihm alles anvertraut. Aber die Frau von Potiphar, die wird ihm nun zu Verhängnis, die will was von ihm und er steigt darauf nicht ein, dann verleumdet sie ihn und kommt ins Gefängnis. Über Josef könnte man eine ganz eigene Predigtserie machen, da ist eigentlich viel passiert. Aber dann kriegt er noch einmal aus dem Gefängnis raus, durch Gottes Gnade, eine zweite Chance und kommt dann noch höher auf. Er wird dann letztendlich der zweite Mann vom Pharao. Er wird der oberste Beamte Ägyptens. Der Pharao steht, hat sich um nichts mehr gekümmert, hat alles den Josef anvertraut. Und das ist etwas, was dann jetzt auch die erste Frage, die wir stellen wollen, beantwortet. Wie kommen diese Israeliten überhaupt nach Ägypten? Vielleicht kennt ihr ja, wie es dann weitergegangen ist mit dem Josef, der hat diesen Traum vom Pharao gedeutet, von den 7 fetten und den 7 mageren Jahre, und da hat es eben 7 Jahre Ernte im Überschuss gegeben, und dann sind diese 7 Jahre Hungersnot gekommen. Und der Josef hat aber, weil er eben diese Traumdeutung von Gott gehört hat, hat in diese 7 fetten Jahre den Pharao dazu bewegt, dass sie eben Getreide sammeln. Und wie dann diese Hungersnot ausbricht, diese 7-jährige, dann gibt es nirgends eine Ernte, nichts mehr, was angesät werden kann. Alle Leute hungern, nur in Ägypten, in diesen Getreidespeichern vom Josef, gibt es noch Brot, gibt es noch Getreide. Und so sind dann letztendlich die Israeliten nach Ägypten gekommen, weil auch in Israel war eine Hungersnot. Stellt euch vor, das verheißene Land, wo Abraham hinziehen soll, wo Milch und Honig fließen sollen, und dort ist dann Hungersnot. Und zwar nicht ein bisschen, sondern so, dass die ihr Geld oder Gold oder was sie gehabt haben, bocken und mit einer Karawane nach Ägypten ziehen, in der Hoffnung, dort Getreide kaufen zu können. Und die Brüder vom Josef, die ihn also als Sklaven dorthin verkauft haben, kommen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und da Josef ist voll assimiliert, der schaut aus wie Ägypter, der redet wie Ägypter, der ist dort der oberste ägyptische Beamte. Die Brüder erkennen ihn nicht, aber er erkennt sie sehr wohl. Und er prüft dann ihren Charakter, ob sie immer noch so handeln würden, wie sie an ihm gehandelt haben, indem er den zweiten Sohn von der Rahel, der heißt Benjamin, indem er den an so einen Kelch einschmuggelt in seinen Getreidesack und nachher so tut, als hätte der was gestohlen. Und sagt dann, der hat was gestohlen, der bleibt bei mir als Sklave. Und da sieht er dann, dass der Judah, sein Bruder eben, der damals auch mit dabei war, wie sie ihn verkauft und versklavt haben, dass der sich jetzt für den Benjamin einsetzt und sagt, na, unser Vater, den Josef, hat er verloren, seinen ersten Lieblingssohn, wenn jetzt der zweite Sohn von der Rahel auch noch ins Gefängnis geht da und in Ägypten bleiben muss, das überlebt der Vater nicht. Ich bleib da, ich bin der Sklave, lass den Benjamin heimziehen. Und das hat den Josef so bewegt, dass er gesehen hat, dass bei den Brüdern im Herzen sich wirklich was getan haben. Und das ist jetzt der erste Text, den ich auch lesen will, wo Josef sich dann seinen Brüdern zu erkennen gibt. 1. Mose 45, ab Vers 3 liest jetzt. Ich bin Josef, sagt er zu seinen Brüdern, lebt mein Vater noch? Doch seine Brüder waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. Kommt her zu mir, sagte er, sie kamen näher. Und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe, Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit zwei Jahren herrscht nun die Hungersnot, und auch in den nächsten 5 Jahren wird man weder sehen noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht, zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Er gibt sich zu erkennen seinen Brüdern und sagt jetzt an, das Böse, was ihr mir getan habt, das ist eigentlich Gottes Handeln gewesen. Er hat mich da vorausgeschickt, damit ich euch da alle retten kann. Und der Pharao, wie der das dann hört, dass eben der Josef, sein wichtigster Beamter, seine Familie da wieder Kontakt hat zu ihm, sagt dann Folgendes, ab Vers 17 in Kapitel 45. Der Pharao sagte zu Josef, sagt deinen Brüdern, beladet eure Tiere und kehrt nach Kanaan zurück. Bringt dann unseren Vater und eure Familie nach Ägypten. Ich will euch das fruchtbarste Gebiet Ägyptens geben und ihr sollt das beste essen, was es im Lande gibt. Sagt deinen Brüdern außerdem, nehmt ägyptische Wagen mit für euren Vater, eure Frauen und eure Kinder. Wegen eures Besitzes in Kanaan braucht ihr nicht traurig zu sein, denn das Beste aus ganz Ägypten soll euch gehören. Das heißt, die Israeliten sind nach Ägypten gekommen als geehrte Gäste, als vom Pharao persönlich eingeladen. Und der alte Israel, also der alte Jakob, der hat sich, der Vater vom Josef, hat sich schwer getan, zuerst zu glauben und aufzubrechen. Nur die Hoffnung, dass er eben noch den Josef noch einmal siegte, hat ihn letztlich überzeugt. Und nachdem er dann aufgebrochen ist, wie er dann los war, dann passiert was ganz Interessantes. Die ersten vier Verse von 1. Mose 46. Also brach Jakob nach Ägypten auf. Seinen ganzen Besitz nahm er mit. Als er nach Beersheba kam, opferte er dem Gott seines Vaters Isaak Schlachtopfer. In der Nacht sprach Gott in einer Vision zu ihm, Jakob, Jakob. Ja, Herr, antwortet Jakob, ich bin Gott, sagte er, der Gott deines Vaters. Hab keine Angst, nach Ägypten zu gehen, denn ich werde deinen Nachkommen dort zu einem großen Volk machen. Ich gehe mit dir nach Ägypten und ich werde deine Nachkommen wieder hierher zurückbringen. Du aber wirst in Ägypten sterben und Josef wird dir nach deinem Tod die Augen zudrücken. Klingt jetzt irgendwie nicht so ermutigend, aber für Jakob war das der Grund, dass er mitgezogen ist, dass er noch einmal seinen Sohn sehen kann. Und so sind dann in Summe 70 Personen, das steht im Vers 27, nach Ägypten gezogen als geehrte Gäste. Also noch eine ganz kleine Schar. Und als letztes von 1. Buch Mose möchte ich euch noch aus dem Kapitel 50 lesen, die Verse 14 bis 21. Der Israel, der Jakob, hat dann also noch 17 Jahre, glaube ich, in Ägypten gelebt, bei Josef, und hat auch noch seine Enkel und Urenkel gesehen. Und dann ist er verstorben und sie haben ihn wieder in diesem Familienbegräbnis in Israel begraben mit einer großen Zeremonie und mit vielen Ehrengästen, ein Staatsbegräbnis. Und dann kommen sie zurück und dann gibt es noch einmal einen Showdown mit seinen Brüdern, weil die denken sich jetzt, jetzt ist der Papa weg und jetzt kennt das uns so richtig heimzahlen, der Josef, dass wir ihn als Sklaven verkauft haben. Aber der Josef hat da ganz einen anderen geistlichen Blick auf das. 1. Mose 50, Vers 14. Nachdem er seinen Vater begraben hatte, kehrte Josef mit seinen Brüdern und allen anderen, die ihn zum Begräbnis seines Vaters begleitet hatten, nach Ägypten zurück. Weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das Böse rächt, das wir ihm angetan haben, sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt, vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Sklaven, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, was ihr geplant habt, zu Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. Was wir da sehen, ist, dass der Josef seinen Brüdern vergibt. Aber er sagt nicht nur, schwamm drüber, habt ihr es ja nicht so schlimm gemeint. Er sieht ehrlich, dass sie es böse wollten. Ja? Aber er sieht dahinter, noch weiter dahinter, Gottes Hand. Und das können wir auch lernen vom Josef. Wir tun es leicht, Gott hinter dem Guten zu sehen, was uns passiert. Der Segen, der auf uns kommt, wenn wir bewahrt werden, wenn etwas gelingt. Das ist für uns das Zeichen, dass Gott eingreift in unser Leben. Aber wir sehen da jetzt, dass Gott genauso allmächtig durch das Böse handeln kann, was Menschen tun. Das Böse, was passiert, auch wo, so wie die Brüder, wirklich jemand in böser Absicht dir etwas tut. Gott ist allmächtig und auch das ist etwas, was er in seiner Hand hat, wo er nicht daneben nicht aufgepasst hat oder was ihm passiert, sondern was wirklich auch Gottes Handeln in unserem Leben sein kann. So wie es da beim Josef war, das Böse, was die Brüder ihm tun wollten, war Gottes Handeln in ihrer aller Leben. Die Verantwortung für die böse Tat ist trotzdem da bei den Brüdern jetzt, gell? Sehen wir es auch beim Judas, der Jesus verraten hat. Er hat die böse Entscheidung getroffen, aber es war trotzdem ein Teil von Gottes Plan. Und das bitte ich auch für uns, dass wir nicht nur im Guten, was uns passiert, Gottes Handeln sehen, sondern auch in dem Bösen, was passiert. Gott ist allmächtig, es rutscht ihm nichts aus der Hand und er handelt auch dort. Unbegreiflich, aber doch.
Warum werden die Israeliten jetzt Sklaven, wenn sie so als Ehrengäste aufgenommen worden sind? Die Familie vom Josef, vom geehrten Beamten dort, warum werden sie jetzt dann Sklaven? Die Geschichte ist so oft, wie so oft, wir sind jetzt im zweiten Buch Mose, dass einfach die Geschichte vergessen wird. Gell? 2. Mose 2, 1 bis 10, nein, vorher noch. 2. Mose 1, 6 bis 17. Schließlich waren Josef und seine Brüder gestorben und niemand aus ihrer Generation lebte mehr. Doch ihre Nachkommen hatten viele Kinder, sie vermehrten sich und wurden so zahlreich, dass sie schon bald das ganze Land bevölkerten. Dann kam ein neuer König in Ägypten an die Macht, der nichts von Josef wusste. Er sagte zu seinem Volk, die Israeliten sind uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch größer wird. Sonst könnten sie sich im Kriegsfall mit unseren Feinden verbünden, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen. Deswegen setzten die Ägypter Aufseher über die Israeliten, um sie mit schwerer Arbeit niederzudrücken. Die Israeliten mussten für den Pharao, den König von Ägypten, die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen. Doch je mehr die Ägypter sie unterdrückten, desto zahlreicher wurden die Israeliten. Da bekamen die Ägypter Angst vor ihnen. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Fronarbeit und machten ihnen durch harte Arbeit das Leben schwer. Die Israeliten mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Der König von Ägypten erteilte den hebräischen Hebammen Schifra und Pua folgenden Befehl: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt Hilfe leistet und ein Junge geboren wird, dann tötet ihn. Ist es jedoch ein Mädchen, dann lasst es am Leben. Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, gehorchten sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. Schließlich befahl der Pharao, Vers 22, seinem ganzen Volk: Werft alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil, aber verschont die Mädchen. Und wie es dann weitergeht, ist bekannt. Mose ist einer von diesen Buben, die eigentlich umgebracht werden sollen. Ich habe euch die Stelle da aufgeschrieben, Mose im Körbchen. Seine Mutter hat ihn eine Weile versteckt und dann, wie er nicht mehr zum Verstecken war, in Gottvertrauen in ein Körbchen eingesetzt auf dem Nil. Und zufällig oder nicht, sicher nicht zufällig, findet ihn die Tochter vom Pharao und ihr Herz wird erweicht und sie sagt, ma, ein kleines Baby, das ist sicher eins von den Israeliten, das gehört jetzt mir, aber eigentlich ist das viel Arbeit, so ein Baby. Ah, da steht gerade der Dirndle, fragen wir mal die, ob sie eine Hebräerin kennt, die auf das Kind schauen kann. Und das war natürlich die Schwester von Mose und die hat dann den Mose heimgebracht. Da fragte die Schwester des Jungen, die Tochter des Pharaos, soll ich eine Hebräerin holen, die für das Kind für dich stillt? Ja, tu das, antwortet die Tochter des Pharaos. Das Mädchen lief nach Hause und holte die Mutter des Jungen. Nimm dieses Kind mit nach Hause und stille es für mich, sagte die Tochter des Pharaos zu ihr. Ich werde dich für deine Hilfe bezahlen. Dann nahm die Mutter ihren Sohn mit nach Hause und stillte ihn. Als der Junge groß genug war, also abgestillt, 2-3 Jahre maximal, brachte sie ihn der Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Die Tochter des Pharaos sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen und nannte ihn Mose. Er ist dann als ein ägyptischer Prinz aufgezogen worden. Man fragt sich, wo er überhaupt erfahren hat, dass er Hebräer ist. Weil die haben ihn dann, die Mutter hat ihm das Leben gerettet. was sie denn müssen hergeben. Auch wieder ein Opfer. Kann man ganz viele Parallelen ziehen. Aber wir sehen dann später, dass er das weiß, dass er sich für die Israeliten einsetzt bei einem Streit und dann einen Ägypter erschlägt und dann aus dem Land flüchten muss. Wieder? Das wird sein. Beschnitten wird er gewesen sein, ja. Das wird vielleicht da ein Hinweis gewesen sein, für ihn, ja. Genau. 2. Mose 3 ist dann ganz bekannt. Der Mose kommt, er flüchtet ungefähr mit 40 Jahren aus Ägypten und dann ist er 40 Jahre in der Wüste, so lang wie dann das Volk später ziehen wird, und ist dort der Schaf, Hirte bei Midian irgendwo und hat dort dann erst mit 80, also der hat sich da sicher gefragt, so, was ist jetzt? Habe ich meine Chance jetzt vertan? Ich wollte meinem Volk helfen, jetzt habe ich das Land verlassen, keiner kennt mich dort mehr, ich kann nichts machen. Aber Gott hat Zeit. Er lehrt ihn Geduld dort bei den Schafen. Und wie er dann 80 ist, ist eine schöne Perspektive für uns alte Letter, gell? Vielleicht hat Gott noch was vor mit uns. Ist nicht alles vorbei unbedingt. Wie er dann 80 ist, erlebt er dann diese Berufung. Ich lese euch das 2. Mose 3, ab Vers 4. Da sieht er einen Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihm aus dem Busch heraus zu: Mose, Mose, hier bin ich, sagt Mose. Komm nicht näher, befahl Gott, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Angesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird, und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus dem Land Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. Also kein unbewohntes Land. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Und da Mose sagt: Jawohl! Na, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose Gott. Ich meine, der kennt den Pharao und der weiß, wie es dort läuft, der war ja, ist ja dort auf. Also, wenn einer gewusst hat, worauf er sich da einlässt, nachher der Mose, und berechtigterweise sagt er nein. Gott muss ihn ziemlich überzeugen. Er kriegt nachher ein Zeichen und Wunder, die er tun kann. Gott stellt, er sagt dann auch, wie soll ich überhaupt sagen, wer da gekommen ist, ja? Und dann stellt er sich vor, ab Vers 14, Gott entgegnete: Ich bin, der ich bin. Sag ihnen einfach: Ich bin hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu: Sag ihnen, der Herr Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Und etwas anderes sagt er im A, Vers 19: Ich weiß aber, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lässt, es sei denn, er wird mit Gewalt dazu gezwungen. Deshalb will ich meine Hand ausstrecken und die Ägypter strafen, indem ich unter ihnen Wunder tue. Daraufhin wird er euch schließlich ziehen lassen. Das heißt, das ist also keine Überraschung, dass der Pharao das nicht will. Aber wer will dann noch nicht? Der Mose will nicht. Ja? Nachdem es länger hin und her geht und der ihn beauftragt, sagt nachher der Mose: Aber Mose erwiderte: O Herr, ich bin kein guter Redner, ich bin es nie gewesen. Und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, also seit der letzten halben Stunde, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Und Gott sagt zu ihm: Wer hat dem Menschen einen Mund gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Mach dich jetzt auf den Weg. Ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Und der Mose sagt dann: Mose bat: Herr, bitte schick doch einen anderen. Genau. Und es ist dann tatsächlich so, nachdem er dann auftritt und dem Pharao das sagt, ist der Pharao tatsächlich nicht begeistert. Aber das Volk nimmt die Botschaft der Befreiung zuerst an. Ja? Kapitel 4, Vers 29. Mose und Aaron gingen nach Ägypten und riefen die führenden Männer der Israeliten zusammen. Aaron teilte ihnen alles mit, was der Herr zu Mose gesagt hatte. Und Mose vollbrachte vor den Augen des Volkes die Wunderzeichen. Das Volk glaubte ihnen. Als sie merkten, dass der Herr ihre Unterdrückung gesehen hatte und sich um sie kümmerte, knieten sie nieder und beteten Gott an. Aber dann läuft es nicht so gut. Also der Pharao ist gar nicht begeistert, seine Sklaven ziehen zu lassen und sagt ihnen, ihr müsst weiter diese Ziegel machen, aber das Stroh dazu, das könnt ihr jetzt selber suchen. Ich lese euch da Kapitel 5, Vers 15. Die israelitischen Vorarbeiter gingen zum Pharao und beschwerten sich. Majestät, warum behandeln Sie uns, Ihre Diener, so? Man gibt uns kein Stroh mehr und trotzdem sollen wir genauso viele Ziegel herstellen wie bisher. Und nun werden wir, Ihre Diener, sogar noch geschlagen. Ihre Leute tun uns Unrecht. Doch der Pharao entgegnete ihnen, ihr seid einfach nur faul. Deshalb sagt er, lasst uns ziehen, damit wir dem Herrn Opfer geben können. Geht und macht euch wieder an die Arbeit. Ihr bekommt kein Stroh, aber ihr müsst trotzdem genauso viele Ziegel herstellen wie früher. Also der Schuss ist ziemlich nach hinten losgegangen und Gott bekräftigt noch einmal sein Versprechen in 2. Mose 6. Ich lese ab Anfang. Jetzt sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, spricht der Herr zu Mose. Ich werde ihn mit meiner mächtigen Hand zwingen, die Israeliten ziehen zu lassen. Ja, wenn ich ihn mit meiner mächtigen Hand zwinge, wird er sie sogar aus seinem Land jagen. Und Gott fuhr fort, ich bin der Herr. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob, der allmächtige Gott. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob als der allmächtige Gott El Shaddai erschienen. Aber unter meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Und ich habe auch einen Bund mit ihnen geschlossen und versprochen, ihnen das Land Kanaan zu geben, in dem sie als Fremde lebten. Ich habe das Seufzen der Israeliten gehört, die von den Ägyptern versklavt wurden. Ich habe an meinen Bund mit ihnen gedacht. Richte deshalb den Israeliten aus, ich bin der Herr. Ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen und aus der Zwangsarbeit retten. Ich werde euch mit großer Macht befreien und die Ägypter hart bestrafen. Ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei in Ägypten führt. Ich werde euch in das Land bringen, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit erhobener Hand versprochen habe und es euch als Besitz geben. Ich bin der Herr. Das heißt, diese Rettung aus Ägypten, wo sie als Gäste eingeladen worden sind und jetzt an Sklaven worden sind, die war erstens von Anfang an Gottes Plan. Wir sehen, dass das mit dem Josef schon eingefädelt worden ist. Und es ist auch Gott, der jetzt die Initiative ergreift und das durchbringt. Der Pharao will nicht, der Mose will nicht, aber Gott will das. Und er tut es. Das ist sein souveränes Handeln. Das nächste Kapitel, in den nächsten 3-4 Kapiteln geht es dann um diese 10 Plagen. Wir werden die jetzt nicht einzeln durchgehen. Ihr könnt das auch selber lesen. Aber schauen wir es ja mal an. Ich habe sie da links aufgezählt. Das Wasser im Nil wird zu Blut. Es kommen Frösche über das Land, überall Stechmücken. Das war für mich die schlimmste Plage. Dann kommen Hundsfliegen, die Leute tatsächlich schmerzhaft stechen. Die Viehpest, dass das Vieh eingeht und stirbt dran. An den Menschen treten Geschwüre auf. Dann gibt's einen Hagel, der dort alles klein und niederschlägt. Dann gibt's Heuschrecken, noch schlimmer als der Hagel. Also wer das einmal gesehen hat. Und zum Schluss eine Finsternis. Und der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Der Mose und der Aaron treten beim Pharao auf und sagen, Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Und wenn nicht, dann wird diese und jene Plage passieren. Und die Plage tritt dann ein. Und der Pharao lenkt ein und sagt, oh, nehmt diese Plage von mir damit und dann will ich euch gehen lassen. Und Mose betet und die Plage ist tatsächlich beendet. Aber dann hält der Pharao sein Versprechen nicht. Das passiert 9-mal hintereinander. Genau der gleiche Ablauf. Habe ich was falsch geschrieben? Zweiter. Zweiter Mose. Ja. Auf der nächsten ist es richtig. Gell? Ich habe es dann gemerkt irgendwann und ausgebessert, aber nicht auf beide Folien. Ich werde es noch nachholen. Also, 2. Mose 7, 2. Mose 10. Das heißt, der Ablauf ist immer gleich. Und wenn wir jetzt diese Plagen anschauen, da gibt es eine deutliche Steigerung. Gell? Die ersten drei, das ist nur eher was Ekliges, aber auch bedrohlich. Die nächsten drei sind schmerzhaft und die letzten drei sind tatsächlich echter Terror. Also das ist existenziell bedrohlich. Und wir sehen auch, dass diese Plagen alle die verschiedenen Götter Ägyptens attackieren. Der Nil zum Beispiel, ganz das erste schon. Das lebensspendende Wasser wird zu grauslich stinkendem Blut. Ja. Sie haben auch einen Gott gehabt, der wie ein Frosch ausgeschaut hat. Ja. Und zum Schluss, die Finsternis ist natürlich die Entthronung vom Sonnengott Ra. Ja. Der Pharao selber war ja der Sohn des Sonnengottes. Ja. Und dann ist eine Finsternis über dem Land, das seine Priester nicht vorhergesagt haben. Das heißt, Gott zeigt da wirklich, dass er Herr ist. Ich möchte drei Beobachtungen zu diesen Plagen mit euch teilen und damit möchte ich das dann auch abschließen heute. Die erste Beobachtung ist, wenn man diese Texte liest, wer verstockt, verhärtet dieses Herz von Pharao? Ihr habt es jetzt nicht im Detail gelesen, aber das Spannende ist, steht dort, der Pharao verstockte sein Herz oder steht dort, Gott verhärtete das Herz des Pharaos? Wisst ihr das? Es steht beides dort. Es steht dreimal dort, in Kapitel 8,11, 8,28 und 9,34, der Pharao verstockte sein Herz. Und es steht neunmal dort, bis zum Kapitel 14, wo sie dann durchs Schiffsmeer ziehen, dass Gott sein Herz verstockt. Und fünfmal ist es neutral formuliert. Der Pharao hat ein verstocktes Herz, ja, oder sein Herz war verstockt. Was lernen wir aus dem? Es ist nicht nur beim Pharao so. Das kann auch bei uns so sein. Wenn du weißt, was Gott will, und du verstockst dein Herz und sagst, ich will das aber nicht, dann ist das deine freie Entscheidung, das zu tun. Aber wenn du das ein paar Mal machst, dann kommst du aus dem auch nicht mehr raus. Und dann kann man auch sagen, dass Gott dein Herz verhärtet. Es ist beides wahr. Und wir sehen in der Bibel oft auch diesen Übergang von der Entscheidungsfreiheit des Menschen, die dann aber auch zu einer Bindung führt, dass man aus dem auch gar nicht raus kann. Und deswegen bittet auch der Paulus, wenn ihr diese gute Nachricht hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es ist eine Verantwortung, die wir haben, auf Gott positiv zu reagieren. Und wenn wir da ein paar Mal das ablehnen, dann wird es vielleicht auch nicht mehr möglich sein. Dann sind wir vielleicht so verstockt wie der Pharao und das zieht dann auch eine Strafe Gottes nach sich. Der Pharao muss das ausbaden, dass er mehrmals nachgesagt hat von sich aus und zum Schluss kann er gar nicht mehr anders. Und das könnte auch uns so gehen. Und Gott sagt also ganz klar, zu welchem Zweck er das tut. 2. Mose 10, die ersten zwei Verse, da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao, denn ich selbst habe ihn und seine Minister unnachgiebig gemacht, damit ich diese Wunderzeichen unter ihnen tun kann. Das ist nachher das Ende von der Geschichte, gell? Nicht der Anfang. Gott ist allwissend. Er hat das vorher schon angekündigt, dass er so sein wird. Aber es ist trotzdem auch die freie Entscheidung des Pharaos da drinnen. Er ist nicht Opfer. Er ist Täter und auch verantwortlich für seine Taten. Das gilt auch jedem von uns. Du sollst deinen Kindern und Enkeln einmal erzählen können, wie ich mit den Ägyptern umgesprungen bin und was für Wunderzeichen ich unter ihnen getan habe. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Jeder von uns kann als Beispiel dienen. Auch als abschreckendes Beispiel. Die zweite Beobachtung, auch interessant, der Pharao bietet mehrmals Kompromisse an. Mose hat eine klare Forderung, das ganze Volk soll 3 Tage reisen, weit in die Wüste ziehen, um Gott zu opfern. Und der Pharao unter Druck kommt ihm stickelweise entgegen. Kapitel 8, Vers 21 sagt er, ihr könnt Gott opfern, aber bleibt da in Ägypten. Und 3 Verse später sagt er, zieht's aber nicht zu weit in die Wüste. Natürlich, er will die Kontrolle über sein über seine Arbeitskraft nicht verlieren wird, über seine Sklaven. Gell? Und in Kapitel 10, ab Vers 8, ist er so weit, dass er sagt, nur die Männer sollen ziehen, aber die restliche Family bleibt da. So als Geisel, so quasi. Und später im Kapitel 10 sagt er, okay, zieht's alle, nehmt eure Kinder mit, aber das Vieh bleibt da. Das heißt, der Pharao versucht, mit Kompromissen ihnen entgegenzukommen, aber der Mose kennt den Auftrag Gottes und der bleibt da hart. Und dadurch können wir für uns was lernen. Ja? Vielleicht kennst du Gottes Willen in einer Sache in deinem Leben ganz genau. Und vielleicht machst du auch so Kompromissangebote wie der Pharao. Ja, es ist schwer, so vielleicht oder so. Und wir sehen da, es hat keinen Segen. Wenn wir Gottes Willen kennen, dann vertrauen wir ihm doch, dass er es gut meint mit uns. Dann vertrauen wir ihm doch, dass er uns nichts wegnehmen will. Und dann gehorchen wir ihm doch. Ich möchte euch Mut machen dazu, das auch wirklich zu tun. Und das Dritte, und das führt uns jetzt dann auch auf die nächste Predigt, nächste Woche vom Herweg hin, ist, offensichtlich wird das Volk Israel von einigen dieser Plagen verschont, wenn man das anschaut. Ja? Kapitel 8, Vers 18 steht, dass überall diese Hundsfliegen waren, also es müssen ganz grausige, schmerzhafte Stiche gewesen sein, nur nicht im Land, dort wo die Israeliten wohnen, im Land Goshen. Ich weiß, wie man das an einer Fliegen anschaffen kann, wo sie hinfliegen soll. Und nicht nur einer, sondern in alle. Hallo. Also, ihr kennt's fliegen, gell? Ich kenn das nicht. Also, kann sie tot machen. Aber anschaffen kann ich denen auch nichts. Das Vieh, die, was, wie vielte Plage ist das? Die fünfte, das stirbt überall im ganzen Land, nur nicht bei den Israeliten. Weil das brauchen sie ja noch, mit dem ziehen sie ja dann aus, das opfern sie ja dann auch gut. Gell? Kapitel 9, Vers 26, der Hagel macht dort alles nieder, in ganz Ägypten, aber dort nicht. Und da sieht man auch, ihr könnt das lesen in Kapitel 9, dort sieht man auch, dass Gott diese Plagen immer angekündigt hat durch Mose. Und dort steht, nachdem er das ankündigt, morgen wird der Hagel kommen, steht da in Vers 20, 9 Vers 20, einige der Minister des Pharaos schenkten den Ankündigungen des Herrn Glauben. Sofort ließen sie ihre Sklaven und ihr Vieh unter einem Dach Schutz suchen. Jene aber, die den Ankündigungen des Herrn nicht glaubten, ließen ihre Sklaven und ihr Vieh im Freien. Und dann sind alle, die dort ohne Schutz im Hagel waren, umgekommen. Also sogar die Ägypter, die das ernst genommen haben, sind dort von dem Hagel verschont geblieben. Und dann die Sonnenfinsternis, im ganz Ägypten stockfinster und nur im Land Goshen bleibt es hell. Ist auch ein Wunder. Und was ich da gar nicht hergeschrieben habe, weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, die 10. Plage fehlt, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Israel bleibt von dieser 10. Plage verschont. Und diese 10. Plage, ich lese euch das jetzt vor, aus 2. Mose 11, das ist jetzt die letzte Stellheit, dann haben wir es geschafft. Vers 1 und 4 bis 7. Der Herr sprach zu Mose, noch eine einzige Plage will ich über den Pharao und über Ägypten kommen lassen. Danach wird der Pharao euch von hier fortziehen lassen. Ja, er wird euch nicht nur ziehen lassen, sondern euch regelrecht fortjagen. Ob Vers 4, Mose kündigt den Pharao an, so spricht der Herr, um Mitternacht werde ich durch Ägypten gehen. Dann werden alle erstgeborenen Söhne der Ägypter sterben. Vom ältesten Sohn des Pharaos, der auf dem Thron sitzt, also von dem, mit dem er jetzt redet, weißt du, Mann, der steht dort vom Pharao und sagt ihm, heute Nacht wird dein erstgeborener Sohn sterben. Vom ältesten Sohn des Pharaos, der auf dem Thron sitzt, bis zum ältesten Sohn einer Sklavin, die in der Handmühle Korn malt. Auch alle erstgeborenen Tiere werden sterben. Dann werden die Menschen in ganz Ägypten klagen und weinen, wie es noch nie zuvor geschehen ist und auch nie mehr geschehen wird. Denn Den Israeliten jedoch und ihren Tieren wird nicht das Geringste geschehen, nicht einmal ein Hund wird sie anknurren. Daran werdet ihr erkennen, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Und die Frage ist jetzt, warum? Warum werden die Israeliten verschont? Sind sie die besseren Menschen gewesen? Sind sie würdiger? Wir haben keinen Hinweis darauf, weil Menschen sind, so wie sie sind, dass sie bessere Menschen gewesen waren. Wir wissen, dass Gott sie erwählt hat und er sie retten will. Aber wie kann der gerechte Gott die einen bestrafen und die anderen verschonen? Das ist auch unsere Frage in unserem Leben. Warum sollte Gott uns verschonen? Wir sind nichts besser wie irgendwer anderer. Was rettet uns? Das ist der Kern von dieser Frage. Und das ist das, was nächste Woche auch der Herwig beantworten wird. Was rettet die Israeliten selber vor dieser 10. Plage, die durch das ganze Land geht? Und das, was dort rettet, das ist auch das, was Jesus für uns getan hat. Und das wollen wir am nächsten Sonntag hören. Herr, wir danken dir, dass du uns verschonst durch deinen Sohn Jesus und dass wir in der Geschichte Israels sehen dürfen, wie diese Rettung passiert, was du da getan hast, was du es dir kosten lässt. Und wir preisen dich dafür. Hilf uns, dass wir wirklich ins Loben und ins Ehren und in die Dankbarkeit kommen, wenn wir das anschauen, was du getan hast, damit du als gerechter Gott uns gnädig sein kannst. Damit du uns verschonen kannst, wo wir es nicht verdient haben, weil wir nichts besser sind wie irgendwer anders. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.